Pato! Es gibt ein Gestrecken und ein Gegene. Zwei, Herrgott, fahr doch! Der Go-Mobilitäts-Podcast, den ihr hoffentlich auf unserem Haus- und Hof-Provider hört, nämlich auf FIO. Ich bin ein bisschen entschleunigt, denn meine Tage sind in letzter Zeit etwas länger, meine Nächte kürzer und das ganz ohne Party. Andi, wie geht's dir?
Ja, na, anscheinend besser als dir. Mit deinem, um Gottes Willen, deine Augenringe sind ja, mit denen kannst du dich jetzt zudecken.
Du, nein, ich habe mir gedacht, unten Maske, oben Augenbinde. Also, ich schaue aus wie ein Waschbär. Nämlich auch schon die Farbe meines Barts ins Graue ist auch schon immer mehr waschbärig, aber es ist zur Zeit halt einfach. Ich musste heute sehr viel
sag doch nicht grau, sag was Schönes. Friedhofsblond.
Friedhofsblond, ja genau. Nein, ich musste früh auf. Ich hatte heute einen Auftritt in Kaffeepuls und Frühstücksfernsehen beginnt auch immer recht früh.
Du, das heißt ja immer Kaffeepuls. Und ich meine, ich bin ja in der Früh auch nicht so aufnahmefähig, aber trinkt irgendwer Kaffee dort?
Die meisten trinken ehrlich gesagt Tee. Also ich habe ja selbst bei dem Format jahrelang gearbeitet. Ich habe ja lang bei Kaffeepuls gearbeitet und bin dann halt über die Jahre dann dort, habe mich halt verändert und bin woanders hingegangen und mache jetzt Go. Aber im Grunde könnte ich mich nicht erinnern, dass dort wirklich einmal wer einen Kaffee getrunken hat. Das hat aber auch einen Grund. Ich kenne die Kaffeemaschine dort. Also ich würde da auch keinen trinken. Ich sage, ich lehne auch jetzt, wenn ich Gast bin, immer höflich ab und sage, nein, danke, ich habe zu Hause einen getrunken. Ich habe daheim drei getrunken, damit ich überhaupt die Augen aufkriege, um fünf. Aber ja, war schwer.
Das ist
heute
übrigens etwas, was ich mal gehört habe, das sollte man im Flugzeug auch machen. Wenn sie dir im Flugzeug Kaffee anbieten, dann solltest du am besten Nein sagen. Weißt du warum? Weil das Wasser aus den Flugzeug, also das sind halt Tanks, die Trinkwasser beherbergen im Flugzeug und die werden aber nur ein- bis zweimal im Jahr gereinigt.
Da kann ich jetzt aber gleich
aufklären. Da ist halt das Wasser.
Das stimmt nicht. Aha. Als ehemaliger Austrian Airlines Mitarbeiter kann ich dir sagen, weil ich war ja auch mal jung und ich war nicht immer beim Fernsehen, das stimmt nicht. Es gibt sogenannte Chucks, so heißt das. Aha. Das sind so kleine Metallteile. Das ist sowas wie ein Wassererhitzer. Und da wird quasi vom Caterer, vom Flugzeug-Caterer schon heißes Wasser angeliefert. Die halten sehr gut die Temperatur, dann werden die dort reingeschoben. Und dann wird es dort warm gehalten. Also es ist immer, ich weiß
nicht. Warmes Wasser, gar kein Nährboden nein, für Bakterien.
Das Wasser, das die einfüllen, das kommt mit 90 Grad. Also so wie der Kaffee bei McDonald's, mit 90 Grad aus der Leitung. Das ist nicht ein normales Leitungswasser, das da rauskommt. Da mache ich den Deckel drauf und es kommt dann an den Strom und es bleibt doch.
Also
so
für
heiß.
Mich ist es ist warm und feucht. Das ist ja das perfekte Nährboden für einen Virenstamm.
Ja, aber nicht bei 90 Grad. Der bleibt ja so.
Apropos, pass auf, jetzt da kommt so eine richtig geile Überleitung. Ich habe mir wegen dem Virenstamm Wieselburger Stammbräu.
Ich habe schon gehabt, du kommst jetzt mit einem Kombucha-Bier oder sowas.
Nein, Stammbräu aus der Blobflasche. Ich mache das jetzt einmal. Da, kann man das? Das war schön.
Das war sehr schön sogar. Die Werber applaudieren jetzt gerade im Hintergrund. Die Marketingabteilung. Und dann, du Saubauer, saufst das aus der Flasche. Das ist ja klar.
Ja.
Ja, was ich noch sagen wollte, den Kaffee, den trinkt man am Flugzeug nicht, weil es einfach Instant-Kaffee ist. Der geht massiv auf den Magen. Die Magenschleimhaut.
Okay.
Ja, aber das ist zwar jetzt genug von der fliegenden Mobilität. Kommen wir mal zu der richtigen. Und zwar, was wir gerade so fahren, wir haben ja die Autos jetzt mal geteilt ein bisschen.
Mhm. Sharing
is caring. Magst du mal was sagen zu deinen Modellen oder zu den Modellen?
Na, ich fange mal beim Schnellen an. Ich habe den Audi S3 ja als erstes von uns beiden ausgefasst.
Ich glaube, du bist auch der allererste in Österreich, der damit gefahren ist.
Du, das ist tatsächlich der erste, der vom Bundle overpurzelt ist. Das ist der erste weltweit, der angemeldet ist.
Und schön.
Das Auto haben wir bekommen mit ein paar Kilometern drauf nur. Also weißt du, einmal Lastwagen rauf, einmal Lastwagen runter, einmal in der Garage herumgefahren. Und er ist babyblau und bitterböse.
Turboblau bitte. Die Farbe heißt Turboblau.
Ja, ist ziemlich geil. Macht sich sehr gut mit diesen doch relativ großen Lufteinlässen an der Front. Das ist ein schöner Kontrast.
Ja, sieht auch gut aus. Und wie findest du ihn so beim Fahren? Weil Ich war überrascht.
Ja, es. Ich finde halt, er fährt sich, das ist halt so ein richtiges Auto, mit dem du, wenn du Pendler bist von Wien nach Salzburg und du hast die notwendigen Knädel, dann nimm dir dieses Auto. Weil du kannst es natürlich unfassbar um die Ecken hauen, ganz klar, aber das ist ultra bequem und sehr komfortabel. Hat mich ehrlich gesagt sehr, also wenn irgendwas so extrem sportlich und böse ausschaut und du steigst dann ein und im Endeffekt nach 10 Minuten fühlst du dich wohl wie direkt nach dem Aufstehen im Bett, wenn du weißt, ah, du kannst jetzt noch irgendwie 10 Minuten dösen oder so. Das ist super, das ist ein geiles Gefühl.
Ja, aber die Auslieferung mit den Winterreifen drauf, also da gab es heute, weil ich bin heute damit gefahren, bei einer abschüssigen Rechtskurve, die leicht hängt, habe ich kurz einmal, also da hatte ich kurz einmal so einen Schockmoment, weil ich bin da in die Eisen dann gegangen, weil ich dachte, oh, doch ein bisschen zu flott für die Kurve und die Reifen sind nicht gut.
Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin den Riederberg bergab gefahren und habe mich, also jetzt nicht gespielt, aber du merkst halt schon, dass das Auto also sehr, sehr ausbalanciert ist, tatsächlich aber ungewöhnlich für ein Auto aus diesem Konzern, fast ein bisschen ein lebendiges Heck hat. Ich finde das eigentlich ziemlich geil.
Ja, das schon, aber was mich eher, also wie gesagt, es ist halt diese Reifen, dass die halt, das sind halt die Winterreifen. Ich finde, das verwässert den Eindruck enorm. Ich denke, dass das ja das Auto mit vernünftigen Sommerreifen wesentlich besser fährt. Er fährt sehr gut, keine Frage. Nur es ist mir halt, also es liegt sicher nicht am Auto. Es liegt an den Reifen.
Na, aber du kennst ja das alte Sprichwort O bis O, Oktober bis Ostern und wir haben Oktober und deswegen sind Winterreifen drauf.
Ja, ich weiß.
Es gibt
auch Winterreifen, wo die sind besser.
Ja. Also. Wobei, es, also ich meine, ich habe auch schon einmal einen, was war denn das? Irgendwas extrem Starkes mit Hinterradantrieb mit Sommerreifen bekommen und das war Winter. Das war deswegen Winter, das hat man gemerkt, das war nämlich Schnee.
Ja, ich hatte das mal, ein Jaguar F-Type, mit direkt aus der Auslage bei ungefähr 10 cm Neuschnee mit Sommerreifen.
Das war Spaß. Ja, aber genau, das war der Mustang. Es war das Vor-Facelift-Modell von dem aktuellen. Also die Traktionskontrolle, das ist halt ein Wort, das, ja, es ist ein Wort, es ist keine Funktion.
Ja, dann waren wir noch mit Mazda-Modellen unterwegs, weil Mazda wird 100 Jahre alt. Es war ein CX-30, den habe ich mir ausgesucht und du warst mit dem Mazda 3 unterwegs.
Ja, weil ich das Design von dem Auto liebe. Es gibt, finde ich, wenig, was designmäßig an den Mazda 3 herankommt in einer Preisregion, die fünfstellig ist. Das muss man ehrlich sagen, das ist Kodo-Design, heißt das. Nicht zu verwechseln mit Kodo aus der Ferne und
Kodo dieser, der Dritte.
Kodo der Dritte, ja. Hässlich, ich bin so hässlich.
Das
ja.
War Döf, das ist Joseph Brokopetz. Der Erfinder, du als Biertrinker, der Spruch Lustigsamer Buntigammer ist von Joseph Brokopetz.
Und da klatschen jetzt die Werbe- und die Marketingabteilung von Buntigammer. Naja, bitte haben wir Wieselburger und Buntigammer durch. Kommt davon, wie lang es wird. Vielleicht kommt Stiegel noch dazu.
So lang wird es nicht. Ich schlafe hier noch ein.
Ja, auf jeden Fall, finde ich super schön. Auch in diesem geilen Weiß mit den schwarzen Felgen und der schwarzen Front. Das kommt richtig leiwand. Und hast du gewusst, als was Mazda angefangen hat? Also das 1920 wurde eine Firma aufgemacht in Hiroshima, die dann später Mazda wurde. Mhm. Weißt du, was die gemacht haben?
Ja, was?
Kork.
Kork?
Korkveredelung, das ist tatsächlich das, was in den guten Weinen noch oben in der Flasche steckt. Ich glaube, die nicht so guten Weine haben, du bist ja der Weintrinker von uns, die haben einen Schraubverschluss, oder?
Glas. Ein guter Wein hat mittlerweile einen Glasstoppel.
In den Glasstoppel.
Also da redet man dann nur genauso wie einen normalen.
Also ich fahre mit einer Spitzensache rein und ziehe es dann aus.
Nein, das kann man anbohren, aber entweder man macht das mit einem normalen Skrupul, so nennt man das, oder man macht das mit einem Unterdruck, einem Flaschenöffner. Also das
ich
ist
bin so mir noch nie so politisch vorkommen, ein Bier aus der Flasche zu trinken.
Vor allem nicht, wenn ich dir davon erzähle, wie man quasi einen 70-Euro-Putellenwein öffnet. Nein, aber Kork ist halt das Problem bei Kork ist, das hat schon seine Berechtigung, nur dass die Qualität des Korks halt schwankt. Weil es ein Naturprodukt ist, ja.
Ja, und deswegen hat es ja Mazda veredelt, oder die Vorgängerfirma von Mazda in den 20er Jahren. Späte 20er Jahre haben sie ja dann In den späten 20er Jahren haben sie Maschinenbauteile gebaut, dann Motorradeln und dann Lastwagen. Und das war's relativ lange.
Und dazwischen haben sie in Hiroshima mal aber nichts mehr gebaut.
Das ist richtig, ja. Ja, ist.
Also ja, gut. Ich kann dir aber sagen, weißt du, was ein Jahr später war, nämlich 1921, auch eine legendäre Geschichte feiert nächstes Jahr ein Jubiläum.
Na, so alt bist du noch nicht, gell?
Nein. Ich nicht, aber die Firma Plaschke wird 100, die Erfinder des Kokosbusserls.
Ja, voll geil. Ja, super, jetzt habe ich einen Guster.
Ja, das kann man haben. Also ein Kokosbussel, 100 Jahre, aber erst nächstes Jahr. Jahre. Das feiern wir dann nächstes Jahr.
Das feiern wir, geil.
Aber aus gegebenem Anlass, weil ich ja heute mit dem S3 unterwegs war, würde ich gerne mal darüber sprechen, was man als Motorjournalist eigentlich so macht, wenn mal was schief geht. Und beim S3 ist was schief gegangen, ohne dass man was dafür kann. Der hat nämlich eine Gravur bekommen auf der Straße von jemand, der einen Schlüssel in der Hand hat und sich künstlerisch austoben wollte am Auto, auf der C-Säule und auf der Motorhaube.
Das ist mit Widmung?
Mit Widmung, nämlich ein türkisches Schimpfwort, das ich jetzt nicht übersetzen werde, hat man reingeritzt. Da sind wir vielleicht ein bisschen bei der Neidgesellschaft, aber es geht gar nicht darum, dass da was da reingeritzt worden ist. Das ist ja der Herzerl auch sein Kenner, mit einem Schlüssel auf einen Lack herumkratzen, ist halt generell eine Penner-Aktion.
Nein, das geht ja gar nicht. Ich meine,
es geht ganz ehrlich nicht. Aber noch viel unangenehmer ist ja, irgendwer muss ja zum Telefon greifen und muss ja dann den Autohersteller, der mir das Auto geborgt hat, oder auch dir, anrufen. Mhm. Ist dir sowas schon mal passiert?
Ja.
Dass du wo anrufen musstest?
Ja.
Na, erzähl mal, was ist passiert?
Ein Auto einer sehr teuren italienischen Marke hat, ja, du, ich sag's wie es ist, ja, es war ein Lamborghini mit einem verkleideten Unterboden mit 3,45er Hinterpatschen. Und ich bin tatsächlich mit einem Tempomat von Italien nach Österreich gefahren. Und weißt du, am Anfang, da spielst du dich ja noch ein bisschen, aber spätestens bei der Grenze, da ist halt dann schon, ich will jetzt nicht sagen die Luft raus, aber 600 PS sind halt 600 PS, das ist okay. Aber auf der Autobahn, du willst ja dann auch irgendwann mal nur mehr heimkommen. Und Tempomat eingeschalten, komme aus diesem Tunnel raus in Kärnten, es war Schüttregen und ich war sogar etwas langsamer unterwegs als erlaubt tatsächlich. Aber weißt du, mit einem verkleideten Unterboden und 3,45er Batscherl, Aquaplaning, nichts geht mehr. Es hat mich gedreht, ich bin ein bisschen nicht grob eingeschlagen. Es ist Gott sei Dank niemandem was passiert. Aber das war, glaube ich, das unangenehmste Telefongespräch meines Lebens bei Lamborghini anrufen. Also, das war besonders, weil die dann nicht abgehoben haben. Es war 8 Uhr am Abend, da hat niemand abgehoben. Und dann am nächsten Tag in der Früh nochmal dort anzurufen.
Wenn man bei Lamborghini anruft, hebt dann eigentlich wer in Wolfsburg ab oder in St. Agatha.
In St. Agatha, aber dort sprechen alle Deutsch. Also viele Leute sprechen Deutsch und das war so unfassbar unangenehm, besonders weil es halt so ein teures Auto war und so ein sehr schönes, war ein grüner Lamborghini Huracan Spider. Das war schon, also, ja, aber ich meine, wir haben ja alle unsere Kerben im Gasfuß. Auch ja. Du hast eine Kerbe im Gasfuß.
Ich habe nicht nur eine, ich muss zugeben, ich habe ein paar. Aber ich habe halt eine richtige und ein paar kleinere. Was halt, weißt du, wer arbeitet, da fallen
Späne. Wo gehobelt wird, da fallen Späne.
Das ist richtig. Ja. Ich finde es nur ganz lustig, dass es bei Lamborghini ist, weil ich war die letzten paar Tage mit dem ehemaligen Marketingleiter von Lamborghini unterwegs.
Ja.
Und ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das so ist, oder der macht PR und Marketing hat er gemacht bei Lamborghini, wenn der abgehoben hat und da wir stehen und du sagst, du, ich habe da das Auto zusammengehackt. Und der Typ ist 2 Meter groß, oder ehemaliger Kampfsportler. Ein sehr, sehr netter Typ, aber so ein Hau drauf Typ. Also der ist ein bisschen so wie ich mit weniger Haaren und mehr Masse. Also der ist, der hätte sicher auch was gewusst, was er dir erzählt. Ja, was bei mir war, also ich hatte die Ehre, einen Mercedes AMG GTS zu bewegen. Und zwar auf einer Rennstrecke. Die haben wir uns dafür halt gemacht. Davor auf einem Flughafen gegen ein Flugzeug angetreten, was die Überflug und wie schnell muss ich werden, damit der mich nicht einholen kann, weil der Topspeed ist einfach höher als der vom Flugzeug. In dem Fall. Da kommt jetzt einmal das große Geständnis. Ich bin ja dort schon abgeflogen. Also ich wollte unbedingt das Flugzeug schlagen und habe zu spät gebremst und bin dann über die Startbahn hinausgeschossen und der Unterboden ist auch verkleidet und das ein oder andere Carbonteil ist da auch verbaut. Ist aber noch halbwegs gut ausgegangen. Also das Auto hat nichts gehabt, aber außer ein bisschen Gras unten im Splitter. War schon mal eine unangenehme Situation und mir dachte, gut, da drunter schaut sicher schon aus. Gut, am nächsten Tag auf die Rennstrecke damit. Und 20 Runden, ich schwöre, 20 Runden feinste Action, also mit Quer und Rauchen und alles Möglichen. Und dann der Funkspruch von der Crew, ab in die Box, wir sind fertig. Und auf die letzten 100 Meter zur Box habe ich mich so fatal mit dem Auto eingebaut, bin vor Publikum in eine Boxmauer eingezuscht. Da waren noch 2 andere Mercedes dabei, also 2 andere GTs. In denen sind professionelle Fahrer gesessen vom ÖMTC und den habe ich dort vor Publikum, das war eine AMG-Veranstaltung, in die Wand geschmissen. Was natürlich ein Wahnsinn ist. Also, was ich schon sagen muss, sie waren extrem besorgt um mich. Das ist nicht selbstverständlich, weil ich kenne von Kollegen, wo dann wer kommt und das Erste wird gesagt, was ist mein Auto? Da fragt keine Sau nach dir. Die Mercedes-Leute vom, das hat damals der Wiesenthaler das veranstaltet, die sind sofort gekommen, die waren extrem besorgt um mich. Und natürlich, das ist ein Anruf, der ist unangenehm. Mhm. Weil das Auto hat, über 200.000 Euro auch, aber...
Mich hat damals mein alter Chef, weil wie ich gesagt habe, ich habe einen Unfall gehabt mit dem Lamborghini, das war die erste Frage. Also, das war ja für ein Printmagazin. Aber das Auto ist eh schon fotografiert, oder?
Lustigerweise ist das aber bei unseren immer die erste Frage. Das Auto ist schon abgedreht, oder? Und das war, ich habe den angerufen und er hat gesagt, ja, einen hast gut, das hast du jetzt erledigt. Weil er selbst ja auch einmal einen Lamborghini zusammengelegt hat. Mhm. Also so wie du, ihr habt ja einiges gemeinsam. Und das ist aber halt schon so, das ging dann weiter, das war relativ unangenehm, weil Haftung. Rennstrecke, das Auto war nicht für die Rennstrecke freigegeben. Und das ist, ehrlich gesagt, ist es auch gar keine richtige Rennstrecke, das ist ein Fahrtechnikzentrum mit einem Rundkurs, ja, also offiziell gilt es nicht als Rennstrecke. Das ist natürlich schon ein Thema, ja, also da gab es schon Diskussionen und jetzt kommt's. Damals die Geschäftsführerin von Mercedes, ich habe die davor nie persönlich getroffen und ich komme ein halbes Jahr später nach Genf auf die Messe und habe einen Termin mit ihr und ich stelle mich vor und sie so, ich kenne sie. Sie haben mir meinen GT zerkratzt. Zerkratzt ist gut. Das war Schaden von 60.000 Euro auf dem Auto. Da war alles hin vorne. Ich glaube nicht, dass sie den nochmal wirklich gekriegt haben. Also ich glaube, den haben sie dann weggeschaut. Nur, und jetzt geht's weiter. Der Pressesprecher von Mercedes hat sich damit gerne an Spaß erlaubt und hat mir danach immer wieder rote AMG-Modelle gegeben, immer das Ärgste, was er gehabt hat, und die haben immer dasselbe Kennzeichen. Das wird ja abgemeldet, das Nummer davon wird hergenommen. S666PG. Und es gibt ein paar Fotos von mir, und immer, wenn ich sage, ja, ich hätte gerne eine A-Klasse mit einem Dieselmotor, sagt er, habe ich nicht, aber wenn du willst, dann ein E63S. Und dann steht das Auto da, rot, das Kennzeichen. Und ich denke mir, danke, sehr nett. Das ist ja dein Thema, aber nie wieder was passiert mit Mercedes.
Ich habe direkt nach dir, da haben wir noch nicht gemeinsam gearbeitet, direkt nach dir hatte ich genau dasselbe Presseauto. Den E63S kann ich mich ganz genau erinnern, weil ich damals mir selbst eine Challenge gemacht habe und, also ich meine, im Nachhinein vertrottelt, ja, aber irgendwie eigentlich geil. Also ich habe mir selber gedacht, ja, wofür ist eigentlich ein Launch Control da? Ich mache das jetzt bei jeder Ampel, wo ich der Erste bin. Die Leute haben mich angeschaut, ich bin direkt vor der Polizei. Das ist urlaut, ja. Und ich bin nochmal gewartet, bis der Motor ein bisschen warm worden ist. Also ich bin von Teesdorf bin ich nach Wien gefahren und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bei jeder Ampel, wo ich der Erste bin, mit Launch Control. Und ich war bei jeder Ampel der Erste, weil ich bin mit Launch Control weggefahren.
Ja, mit glaube 612 PS oder so.
612 PS, ja. Das war schon gewaltig schnell.
Das war richtig flott, das Ding. Aber wenn es um laut geht, da bin ich jetzt eh schon abgehärtet. Aber dazu erzähle ich dir ein anderes Mal. Was ist, wenn was passiert mit deinem Auto, wenn du nicht dabei bist? Weil beim Lamborghini und bei dem Mercedes sind wir ja beide schuld gewesen, mehr oder weniger, oder beide dabei gewesen. Andere Sache ist es, wenn du dein Auto unten abstellst und du kommst runter, das Auto ist kaputt. Und das musst du mal erklären. Und dann geht's ja los. Du musst auf die Polizei, du musst eine Anzeige machen, die Fotos für die Versicherung. Und das zieht immer einen Rattenschweif nach. Mhm. Und jetzt kommt die Frage, die ich immer gestellt bekomme. Musst du das dann zahlen?
Also das bekomme ich auch immer gestellt. Tatsächlich nein.
Ich auch nicht. Weil bei Mercedes war es echt, stand's in der Luft, ob ich es zahlen muss.
Na gut, da hast du zumindest einen Selbstbehalt, der wahrscheinlich nicht gar so gering ist. Deswegen bin ich, also ich hatte mal einen Aston Martin, da war der Selbstbehalt irgendwo bei, schieß mich durch, ich glaube 15.000 Euro. Da war ich richtig froh, wie dieses Auto, ich bin das genau 1,5 Tage, 2 Tage gefahren, wenn ich gedacht habe, okay, ich lasse ihn jetzt stehen. Weil das ist halt schon richtig viel Geld.
Da muss ich jetzt auch sagen, bei mir wären es gewesen, ich glaube 4.000 Euro oder so und das muss man tatsächlich zahlen, aber das hat bei mir der Wiesental gezahlt. Und das fand ich, ehrlich gesagt, eine ziemlich geile Aktion, weil es ist nicht das Auto von denen, das ist das Auto vom Importeur, die haben mit dem Auto de facto nichts zu tun und die haben das damals übernommen. Die haben gesagt, nein, Schwamm drüber. Weißt du, Mercedes, da denkt man sich immer, ja, die sind halt alle ein bisschen abgehoben. Überhaupt nicht. Die waren mir gegenüber und sind es auch heute noch extrem cool. Also.
Du kennst die Mannschaft von Mercedes, die sind extrem cool.
Ja.
Die sind super.
Die sind auch die beim Importeur sind eigentlich ziemlich cool drauf. Gibt's eh auch nichts, weil sonst, ich meine, den Gag, dass man immer den AMG mit derselben Nummer, also, das fand ich sehr lustig. Hätte man sich gar nicht gedacht, aber das war schon, eine Sache, aber es sind ja die kleinen Sachen, die mühsam sind, meiner Meinung nach. Ja, sowas zurückgeschoben auf die Felge. Mhm. Also ein kleines Cut an der Felge. Das ist halt schon mühsam.
Oder einen Steinschlag in der Windschutzscheibe.
Ja, aber das ist auch wieder, das wäre anderer Schuld eigentlich, ja. Und jetzt, was nämlich wirklich ist, manche Autohersteller versichern die Presseautos nicht voll.
Das ist richtig.
Das ist keine Vollkasko oben.
Auch der Lamborghini war nur haftpflichtversichert.
Was?
Naja, natürlich ist es ja ganz klar. Warum sollen die eine Versicherung zahlen, dass wenn ein Auto kaputt wird, das sowieso nur Lamborghini im Werk repariert, also wenn es in Europa kaputt wird und in dem Maße kaputt wird, dann kommt es halt ins Werk nach St. Agatha.
Ja, so. Wenn das so ein Auto ist, aber bei einem Nissan schaut es anders aus.
Dann würden sie sich selber quasi zahlen. Also macht er keinen Sinn.
Das kann man nicht so über den Kamm über den Kamm scheren, weil bei Nissan zum Beispiel ist es so, dass die Autos auch Haftpflicht sind, ja, und wenn da irgendwas kaputt ist, Felge oder sonst irgendwie, haben die ein eigenes Budget, aus dem sie sich rühren können. Weil das ist ja das ist quasi das, der Fuhrparkleiter hat ein Budget, da sind die Winterreifen drinnen, da ist Servicierung, was auch immer, ja. Wenn ich ihm die Felgen zusammenhaut und das Budget ist nicht mehr drinnen, dann muss das Geld von irgendwo herkommen. Und das ist halt dann richtig. Echt mühsam, ja.
Lustigerweise, also man redet ja viel an, also bei Pressereisen an Hotelbars mit den Kollegen und bekommt man dann schon mit, wer was zusammengehauen hat. Tatsächlich hat immer irgendwer, also jeder hat einmal ein Auto zusammengehauen.
Auf jeden Fall.
Ja. Und ich meine, dass es bei dir ein Benz war und bei mir ein Lambo, ist halt, ja, also auch ein bisschen outstanding. Aber
es war übrigens der erste, ich habe den ja bekommen, bevor der noch offiziell draußen war. Und ich war die erste Privatperson weltweit, die einen zusammengelegt hat. Davor waren es nur halt quasi die Entwickler und so, wenn die halt Crashtests gemacht haben. Aber ich war der allererste private.
Der erste und der letzte.
Es gibt auch irgendwo ein Foto. Und was am allergeilsten ist, ist, dass das Gerücht ja herumgeht, dass das nicht ich war, sondern der Ronny. Also quasi mein Vorgänger. Dass die Leute erzählen,
das
dass...
Das ist eigentlich...
Das ist ziemlich arg eigentlich, ja.
Eigentlich witzig.
Naja, ich weiß
nicht. Also du hast eine weiße Weste. Aber, was ich sagen wollte...
Sagen wir mal, es ist beige.
Es sind erstaunlich viele Nissans unter den Unfall, oder also unter den Crash-Opfern im Kollegium. Es gibt sogar einen, der hat einen Nissan 370Z Nismo genau bis, also ich glaube 800 Meter ist er damit gefahren. Also quasi vor...
Ich meine, das Auto geht gut, aber das ist übertrieben, wann das dann hin ist. So würde ich sagen.
Es war die Autobahnabfahrt. Also die Autobahnauffahrt. So, die Autobahnauffahrt war es.
Aha.
Ganz lustig, ein weiterer Kollege hat einen Nissan Juke Nismo auch zusammengelegt, wobei ich mich frage, wie das geht.
Also das sind jetzt nicht so, also Bestien sind das jetzt nicht, wenn es jetzt gesagt hat, das ist ein GTR und der hat ja gemeint, er spielt sich jetzt deppert und hat alles ausgeknipst, ja, aber mit einem Juke Nismo, ich meine, der hat 190 PS und ja, Allrad.
Wenn du die CVT-Variante nimmst.
Den hat es bei uns, glaube ich, nur so gegeben.
Na, mit Frontantrieb hat es den auch gegeben.
Naja, das ist ja noch einfacher. Da ist die Elektronik ja eh auf Gouvernante. Fräulein Rottenmeier haut da eh auf die Finger, wenn du zu wild wirst.
Ja, aber gut. So ist das halt. Lustigerweise, also was heißt lustigerweise, Gott sei Dank, kenne ich keine Geschichte, wo jemandem wirklich was passiert ist.
Ah, puh. Na, bei uns im Team ist, also Equipment ist schon zu Bruch gegangen, weil was passiert ist, dann ist man halt geschwind weggesprungen. Natürlich kenne ich schon auch Situationen, wo was passiert ist. Ich erinnere mich an einen Vorfall mit einem Bentley, den wir kurz zuvor noch bei uns im Haus hatten. Der war violett. Einen violetten Conti. Und ein paar Wochen später habe ich die Bilder gesehen, wo sich die damit überschlagen haben. Auf einer feuchten Straße und einen Abhang runtergefallen sind und einer davon ist gestorben. Also das ist schon, wo dann auch, lustigerweise, es ist nicht lustig, aber da hat dann die Pressesprecherin von Nissan angerufen, ob wir das waren.
Okay.
Und die hat gesagt, nein, das waren nicht wir.
Siehst,
aber also das war halt schon, sowas kommt natürlich immer wieder auch vor. Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass ein ehemaliger Motorsportler, der auch, also ein Deutscher, hat auf Sardinien einen Audi A4 aufs Dach gelegt. Also das ist jetzt kein Auto, wo du jetzt denkst, Audi A4 Kombi an der Wand, hat der aufs Dach gelegt, auf Sardinien.
Mhm.
Bei Dreharbeiten.
Ja, na, stimmt, da kenne ich auch einen, ist mir auch zu Ohren gekommen, ein Unfall in Österreich, wo wirklich Gröberes passiert ist. Allerdings gibt es eine witzige Geschichte bei einer Pressereise von Volkswagen war das, wo eine Kollegin, Winter Experience hat es geheißen, wo die einfach nicht das gemacht hat, was die Instruktoren ihr gesagt haben, und die hat einen Tiguan aufs Dach gelegt.
Da gehört aber auch viel dazu, also nicht können, aber viel Unglück, dass das aufs Dach geht. Naja, ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel mal geschafft, dass ich zwei Reifen zusammenhaue auf einmal in einem RS5, ohne dass die Felge was abbekommen hat.
Da gehört was dazu.
Ja, also ich habe mit dem bei den Dreharbeiten, zack, und habe irgendwie nur so touchiert, dass die Felge absolut nichts abbekommen hat, aber vorne, hinten, rechts war platt. Irgendwo natürlich in der Walachei, also da war ja wieder rundum nichts, und habe dann tatsächlich über den Knopfdruck, war Wochenende, mit Knopfdruck den Service-Call gemacht, und der hat sich bitten lassen, weil der natürlich auch noch Notdienst hat am Wochenende. Also so, ich glaube, 5 Stunden bin ich da drinnen gesessen.
Weißt du, was ich darum habe? Ein ÖMTC-Schutzbrief.
Nein, aber ich habe mir gedacht, okay, das ist das Auto, das bringen sie dann gleich dorthin. Und
ja, eh.
Also ich habe den auch, den ÖMTC-Schutzbrief, aber ich habe das dann über Audi geregelt. Ach was. Andi, lass uns Musik machen. Komm.
Mhm.
Ich habe heute einen sehr abgefahrenen Mix. Jo.
Also, du zuerst. Bin ich gespannt. Ich zuerst? Na gut. Und zwar von Block Party, Hunting for Witches. Super Nummer. Dann, weil wir schon relativ lange nicht geflogen sind. Ich meine, ich fliege jetzt bald wieder auf eine Pressereise, aber
ich bin diese Woche aus Frankreich heimgeflogen. Also ich bin schon geflogen.
Nein, ich bin jetzt schon, also ich bin für meine Verhältnisse sehr lang nicht geflogen. Sicher über einen Monat.
Darfst du eh nächste Woche.
Und ich weiß eh.
Ich auch.
Aber darüber erzählen wir ein andermal.
Ein andermal.
In jedem Fall, das Lied Airplanes von B.O.B. und Hayley Williams.
Cool.
Und, na pass auf, die dritte Nummer, die wird dir taugen. Na, vielleicht auch nicht, aber mir taugt's. Bin letztens da gesessen an einem Sonntag und hab ferngeschaut. Und was sieht man an einem Sonntag zum Mittag um und um? Knight Rider.
Ich dachte, ein Peter-Alexander-Film.
Nein, Knight Rider. Es war wirklich Knight Rider. Und das Intro ist ja recht, richtig geil. Du-dum, du-dum, du-dum. Ja, wir kennen sie ja alle. Und dann ist man, da bin ich drauf gekommen, okay, da gibt es ja einen Remix davon, Punjabi MC. Oh Munden Gott. Du de Bachke.
Ja, ja.
Ja, und dann habe ich irgendwie beim Autofahren letztens genau dieses Lied gehört und das nächste Lied darauf war ein anderes Lied von dem Kerl und das war Yogi. Und das ist eigentlich viel geiler.
Also
vor allen Dingen,
Punjabi also, MC Yogi?
Yogi vom Punjabi MC und das Lustige an der ganzen Geschichte, der Typ ist gar kein Inder, der Punjabi MC, der ist Londoner.
Also Engländer.
Ja.
Ich glaube, Londoner ist eine Kondomfirma, oder?
Also ich glaub, ja, das sind Pariser.
Nein, ja, aber ich glaube, es gibt eine Marke, die heißt Londoner. Aber,
wirklich?
Ja, die gibt es, glaube ich. Aber,
Londoner.
Ja. Und ja,
sag einmal, habt ihr gar keine Londoner?
Ich glaube aber, es gibt auch sehr viele Inder in London. Also, dass der vielleicht aus der zweiten oder dritten Generation eh schon Brite ist, also Engländer, aber vielleicht die Eltern oder die Großeltern. Naja, ist gut. Ich komme zu meiner Musik und zwar, ich habe von Incubus Drive. Und dann habe ich passend zu, wenn's mal schief geht, You Ain't the Problem von Michael Kiwanuka.
Aha.
Und jetzt schon mal als Aussicht auf das, was wir nämlich nachher machen, ist von Kiss, Sure You Know Something. Denn wir sprechen nämlich gleich über das Thema Geheimhaltung. Ich würde sagen, bis gleich.
Bis gleich. Und wir sind zurück von der Pipi-Pause und reden über Sachen, über die wir eigentlich nicht reden. Also wir reden darüber, warum wir nicht darüber reden, weil warum wir nicht darüber reden, das dürfen wir nicht sagen.
Ich würde sagen, wir reden darüber, warum der Schaß stinkt. Und sagen immer, wir wollen es nicht. Mehr oder weniger. Ja, das stimmt. Wir sprechen über Geheimhaltung, weil das ist ja etwas, mit dem
über uns beide... Embargos.
Embargos.
Also, ja, der Fachterminus.
Mhm. Sperrfrist.
Ja, der deutsche Ding, das klingt Sperrfrist. Das könnte auch, das kommt aus der Zeit. die Sperrfrist. Aber es ist ganz witzig, weil, also teilweise versteht man ja Sachen. Ja? Mhm. Also wir waren, es gibt teilweise Pressereisen, wo man wohin fährt. Beispielsweise bei Land Rover war das mal so, dass man zu einem komplett anderen Auto fährt und dann einem die Handys abgenommen werden. Also, das Handy abgenommen werden, die Handys der Gruppe abgenommen werden, so dass man es grammatikalisch korrekt sagt. Und dann wird man in einen Raum geführt, wo ein Auto steht. In dem Fall war es damals der Land Rover, also der Range Rover Velar. Und dann weiß man, warum er es abgeben hat, weil das Auto hat keiner zuvor gesehen, also von Journalisten oder generell auch von den ganz normalen Leuten da draußen, die sich auch für Autos interessieren. Aber dann gibt's halt so Sachen, wo du denkst, Alter, wir fahren da gerade seit 4 Tagen mit dem Auto durch Städte, durch Dörfer, über Straßen. Jeder, der neben uns fährt oder vor uns oder hinter uns, kann ein Handyfoto machen und wir dürfen es nicht veröffentlichen. Naja.
Ja, das stimmt. Es ist halt so, dass man zum Beispiel, wenn man irgendwelche speziellen neuen Varianten des Autos hat, also quasi eine neue Ausstattung oder was auch immer, es gibt die neue XY-Line, und dann heißt es, ja, aber bitte nicht vor dem Datum, weil das ist noch irgendwie geheim oder sonst irgendwas. Da denke ich mal, 1000 Rosen. Also wenn du dich nicht auskennst mit der Marke, weißt du nicht, dass das was Neues ist.
Weil das Modell, wenn du dich auskennst, weil der Fensterheber eine andere Form hat, also da ruft keiner Juhe oder so.
Ja, weil ich habe den Fall damit, vor kurzem gehabt. Ich habe den Fall gehabt, ich war bei einem Dreh. Das war tatsächlich ein neueres Modell, aber ich bin als erster damit gefahren und bin auch einen Tag früher angereist und habe dann ein paar Fotos gemacht und habe die auch Social Media technisch geteilt und habe dann tatsächlich, bin ich angerufen und gesagt, bitte kannst du das runternehmen, bitte, bitte. Und das war halt dann auch so, wie ich mir gedacht habe, Leute, das Auto verkaufen seit 2 Jahren in Amerika und plötzlich war es ein Stress.
Ja, na, ich habe auch ein Auto gefahren jetzt da, einen, wie ich finde, es war eine tolle Überraschung eigentlich, der Fiat 500e, also dritte Generation vom 500er.
Warte, darfst du das erzählen überhaupt?
Na, das darf ich schon erzählen, also ich bin dieses Auto gefahren auf einer Händlerkonferenz und trink die Pfanne gerade Wasser.
Oh nein, sorry, ich hab meine Flasche gerade geschüttelt. Upsi.
Gut. Auf jeden Fall, ich bin mit dem Fiat 500e, also der dritten Generation, dem elektrischen, den es nur noch elektrisch gibt, auf einer Händlerkonferenz gefahren. Und normalerweise sollte dieses Auto stehen. Also das ist auch gestanden. Und wir haben dann gesagt, na ja, aber irgendwie fahren wäre schon cool. Und dann sind wir tatsächlich auf einer abgesperrten Strecke im Grafenecker Schlosspark, sind wir ein paar Runden gefahren. Cooles Auto übrigens, also ich freue mich schon irrsinnig, wenn ich das auf der Straße fahre. Und dann geht's aber über Details, dass man beispielsweise Ausstattungen erfährt oder auch Preise, die aber so dermaßen geheim sind, dass da gleich wieder mal die Hand vor den Mund fliegt und sagt, oh, aber hey, das wird jetzt nicht veröffentlicht. Ja, gut, beim Preis verstehe ich's.
Ja, das ist alles gut und schön, aber es gibt natürlich auch die anderen Varianten. Also wenn man zum Beispiel eingeladen wird, in einem Designzentrum zu drehen, ist schon sehr heikel. Also schon alleine, wenn du reingehst, müssen auf allen Telefonen die Linsen abgeklebt werden. Weil du da drinnen halt mit irgendeinem Superdesigner gerade ein Interview machst von einem Modell, das kommt. Hatte ich
so. Ja, wobei hast du dir schon mal die neuen Handys angeschaut, die haben alle 3, 4, 5, 6 Kameras, ja.
Ich habe das mit Seat gemacht in Spanien im Designzentrum. Das war damals der Ateca und den durfte ich auch vorher schon fahren und ich bin dann auch den Taraka in Camouflage gefahren, also wirklich voll getarnt und auch den Cupra Ateca auf der Rennstrecke lang bevor es das da gegeben hat, weil mit denen haben wir ein gutes Verhältnis und da durften wir immer wieder mal vorab schon was drehen, damit halt quasi, wenn das rauskommt, damit wir bei den Ersten dabei sind, die darüber berichten können. Und das ist schon alles okay. Aber ich habe noch nie was unterschreiben müssen. Also so eine Geheimhaltung, so ein...
Echt nicht?
Nein, hatte ich noch nie, bis vor einer Woche. Vor einer Woche habe ich was unterschrieben und ist relativ kurzfristig was aufgepoppt und gesagt, ja, da kümmere ich mich drum, um diese Filmerei. Und das war wirklich Wahnsinn. Also dieser Vertrag ist sehr üppig, was da für Strafen gibt, wenn da was rauskommt. Und dann waren wir halt dort bei den Dreharbeiten und natürlich auch hier wieder alle Kameras abgeklebt, aber du bist dort mit 3 Kameras und Drohnen und was auch immer. Und es war ein Wahnsinn, wie die sich um die Geheimhaltung am Set gekümmert haben.
Aber jetzt machst du ja quasi unseren Zuhörern den Mund wasserig. Ab wann darfst du was sagen?
Ab dem 27. darf ich kommunizieren. Also wird sich's ja ausgehen, dass der nächste Podcast, den wir machen, dass ich da schon was darüber erzählen darf, was da gemacht worden ist. Das ist, Ärger geht's nicht.
Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil tatsächlich auch an die Zuhörer, ich weiß es nicht. Also dieser Vertrag war anscheinend so dick wie ein Telefonbuch.
Ja, vor allem die Strafen, die dahinter stehen, wenn da was rauskommt.
Ich bin ja ein sehr
neugieriger Mensch.
Ich kann wirklich nerven, ja. Und ich gehe dann zum Tom und sage, was ist das? Was ist? Um was geht's? Dann gehe ich zu den Kameraleuten.
Du fängst dann an so zu raten mit, habe ich schon gesehen, das ist das mit dem langen Radstand. Und ich sage,
ja.
Sorry.
Dann geh ich zu den Kameraleuten und sag, na, was ist denn das? Na komm, zeig's mal her.
Es ist halt was ganz, also ich habe auch
ich, das. Nein, ich bin gemacht. Dann, ich bin da wirklich ein kleiner Detektiv,
Also eines kann ich schon sagen.
Ich bin Detektiv Coronan.
Coronan. Du, eins kann ich aber dazu sagen, und zwar, so leid es mir tut, wir werden dieses Fahrzeug nicht bei uns in den Fahrzeugpool bekommen. Als Testfahrzeug. Leider. Das kann ich jetzt schon mal sagen, das weiß ich, das werden wir nicht bei uns fahren.
Mhm.
Es wird aber tatsächlich in unserer Sendung auch vorkommen. Wenn auch nur sehr kurz, kurz und knapp. Nur, da gibt es auch noch ein paar rechtliche Probleme, ob ich das auch überhaupt darf, so wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Aber das kläre ich dann halt im Nachhinein ab. Es wird auf jeden Fall, wird man es dann auf Social Media sehen, was dort gemacht worden ist. Es ist,
Also, ich bin da, also...
Wenn ich jetzt sage, ich war in der Area 51 und habe diesen einen Alien getroffen, den es gibt, dann ist es vergleichbar mit dem, was ich in der Autoindustrie gemacht habe.
Okay.
Ich habe diesen einen Alien getroffen und ich darf niemand davon erzählen, weil es so abartig, außerirdisch und drüber ist. Es gibt also Elemente an diesem Fahrzeug, das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen.
Ich bin gespannter als der BH von Bev Tito.
Ich glaube, da hat aber nicht nur der BH hocken. Also, das ist auch ein ganz ein enges Höschen.
Ja.
Ja, aber das ist das Maximum. Das Maximum an Geheimhaltung. Ich muss auch nochmal, also wir sind noch nicht fertig. Ich reise dafür nochmal weg und werde mich nochmal um dieses Projekt kümmern. Aber ich finde es ja auch schon so lustig, wenn du so, weißt du, so kleine Sachen wie, So Fahrzeuge, Mules, ja, ist so ein Geheimhaltungsthema. Nämlich nicht nur die Geheimhaltung, die wir einhalten müssen, sondern auch die Autohersteller, ja. So quasi, wenn man, also ich wohne in Wien und da ist die Firma Bosch und die Firma Bosch in Wien im dritten Bezirk entwickelt Software, Motorsteuerung und Co. für BMW unter anderem. Und hier fahren die getarnten Autos durch die Gegend. Also man sieht sie natürlich auf der Großglocknerstraße und dann sieht man sie halt hier auch herumfahren. Die BMWs in Camouflage.
Aber Erlkönige nennt man sie, ja.
Es ist ein Erlkönig.
Es gibt einen Beruf, den Erlkönigjäger.
Mhm.
Das sind Fotografen, die die ganze Zeit an den Routen, wo diese Autos üblicherweise vorbeikommen, die sitzen da und warten, wie so Ornithologen, ja, nur warten die halt aufs Auto. Und
ja, aber ich sag dir was, das ist doch ein scheiß Job. Ich meine, stell dir vor, das ist ja wie ein Dokumentarfilmer, der in der Sahelzone irgendeine Wüstensprungmaus filmen will, wenn es der Pech hat, sitzt beim falschen Loch. Hast die Kamera drauf und die Maus kommt 6 Meter weiter links, nachdem du 3 Monate in der Sahelzone gewartet hast, dass die blöde Maus rauskommt. Naja, aber es ist natürlich, manchmal ist es ja auch offensichtlich immer Nürburgring, dass die dort ja, irgendwie ihre Abstimmungsfahrten.
Ja, wobei, was ganz cool ist, teilweise im hohen Norden, im wirklich hohen Norden in Finnland, wo ja Autohersteller auch ganz gerne testen, die Frost, ja,
also
wie frostsicher ist ein Auto. Und das sind schon teilweise zwar arg getarnte Autos, wo man wirklich nur mit viel Fantasie und Know-how erkennen kann, was da vielleicht drunter ist. Aber gut, die Leute oder die Medien zahlen für diese Bilder.
Zahlen die da viel eigentlich? Glaubst du, verdienen wir mit sowas gut Geld?
Nein, tätst du dich gratis dahinsetzen bei minus 40 Grad irgendwo am Polarkreis und schauen, dass du ein stark getarntes Auto vor der Linse kriegst?
Ja, aber
und
da sitzt der Becher ja keine nebelst, 20. Also da sitzt ja keine 20. Wenn der einer dort sitzt, der hat das halt und dann verkauft das. Ich weiß ja nicht, was das kostet. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie viel man da verlangt.
Nein, ich glaube, das ist gar nicht so wenig. Ich glaube, 400, 500, 600 Euro.
Wow, echt?
Ja.
Nicht schlecht. Ich meine, was ich auch sehr spannend finde, sind dieses Thema Mool. Quasi, man hat das Kastel von einem alten Auto.
Ja,
und drunter
stimmt,
ist was anderes. Das ist mir jetzt auch im Zuge meines Geheimprojekts, ist mir sowas untergekommen, weil ich durfte in die Prototypenwerkstatt, also in die Prototypenbau- und Entwicklungsabteilung von dem Hersteller und bin da mal quasi so über 15 bis 20 Prototypen drüber gestiegen. Da wurde ja natürlich auch als...
Ja, aber wenn du drüber steigst, dann ist das Ding niedrig.
Nein, nicht zwingend. Also ich meine nicht so, ich meine halt quasi, man ist da durchgegangen und hat halt alle möglichen Sachen da rumstehen gehabt und ich habe mir nur gedacht, wow. Und dann habe ich gefragt, was ist mit dem Alten dort? Und dann wurde gesagt, der so alt ist der nicht, der sieht nur alt aus. Da ist drunter die nächste Generation. Ich denke mir, okay.
Alles ja, wobei klar. Das zum Beispiel bei Porsche, beim Taycan, ja so war, dass die teilweise mit Porsche Panamera Karosserie gefahren sind. Und dann hat man sich teilweise gefragt, aha, also irgendwie, irgendwas passt da nicht.
Ja, der ist sehr leise.
Naja, abgesehen davon, es war auch von den Proportionen irgendwie anders. Naja.
Ich glaube, also wer das auch echt gut drauf hat, ist Volkswagen, weil, also die Nutzfahrzeugabteilung nämlich, die haben da was rausgeschickt. Das ist, schaut aus wie zusammengeschraubt ein Charan, also der Family Van, mit einem T6. Und das wird quasi,
das klingt nach Frankensteins Monster.
Ja, weil nämlich den Charan wird es nicht ewig geben. Das ist ja eine...
Ja, leider ja, ein super Auto.
Ich finde es auch, aber die Leute kaufen das nicht, die wollen SUVs. Und wenn du aber ein Auto mit viel Platz hast und du hast viele Kinder, dann kaufst du dir einfach ein Minivan. Nur wenn es das nicht mehr gibt, VW ist ja nicht blöd. Die gehen zur VW-Nutzfahrabteilung, weil die haben ja den Caddy, der eigentlich schon ganz okay ist. Du wirst ja nächste Woche mit dem... Also du bist ja bald unterwegs mit dem neuen. Und dann... hast du einen T6, den großen Bus, der natürlich unglaublich viel Kohle kosten kann, wenn man es möchte, und ein Luxusbunker ist, aber du brauchst irgendwas dazwischen.
Ja, da kommst du schon relativ leicht in die Sechsstelligkeit.
Ja, da kann, also 100.000 Euro für einen VW-Bus ist halt schon eine Ansage, aber man, das Ding ist auch pipifein, und wenn du Vergleichsmodell von Mercedes nimmst, was ist das, ein Vito?
Kostet das auch. V-Klasse.
V-Klasse Marco Polo. 140.000 Euro.
Na ja gut, der Marco Polo ist ja wiederum das Gegenstück zum California, weil Marco Polo ist ja die Camping-Variante.
Ja, aber...
Und der California kostet ja auch so viel. Es ist
schon ein Wahnsinn. Gut. Aber wie gesagt, die haben halt so diesen Mool herumlaufen. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, weil natürlich die Fahrzeugzyklen in der Nutzfahrzeugsparte länger sind. Also ein normales Auto alle 6 Jahre nach 3 Jahren ein Facelift. Dort ist es aber so, dass die 10 Jahre laufen. Also dass quasi dasselbe Kastel 10 Jahre rennt.
Ich bin ja jetzt da schon ein paar Mal den T6.1 gefahren, der ein sensationelles Auto ist. Also ich liebe ihn. Könnte ich ihn mir leisten, hätte ich ihn da
ich
zu Hause stehen.
Aber ich muss sparen. Für
aber
Auto.
unser Kameramann hatte ja mal einen T5.
Ja.
Ja. Also nicht lange. Ja. Aber wurscht, tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall 2003, 2004, so 2005, wo halt der T5 rausgekommen ist. Das ist vor 15 Jahren. Und der sitzt drinnen im T6.1 mit den Worten, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Also das Auto rennt schon wirklich lange. ist ausgereift.
Ich würde auch sagen, es ist ein ausgereiftes Konzept. Die Frage ist, wie es dann auch weitergeht, nämlich dann mit, kommt dann ein normaler Simmer oder wird schon gleich umgestellt auf diesen E-Bus oder wie heißt, weil das kommt ja auch von der Nutzfahrzeugabteilung, wo halt dann quasi elektrisch gefahren wird. Das ist aber alles, also das unterliegt definitiv noch der Geheimhaltung. Definitiv.
Mhm.
Also ja. Ich so, wir machen heute gar nicht so lang. Lass uns noch was machen, was mir wirklich, ich weiß nicht, warum es mir im Kopf aufgepoppt ist, aber ich habe mir gewünscht, das Thema Fremdschämen, was wir oder quasi seltsame Ereignisse im Zuge unseres Berufs. Ist dir was eingefallen? Weil mir sind schon welche eingefallen.
Da gibt es eine ganz, ganz witzige Pressereise, und zwar vom Hyundai Kona. Hyundai Kona, wir waren in Barcelona und da war nicht nur die Motorjournalisten waren dort, sondern auch eine Lifestyle-Journalistin. Von der Woman, glaube ich, war die. In jedem Fall hieß die mit Nachnamen Konaczewski. Glaube ich. Auf jeden Fall Kona. Ich glaube Konaczewski. Und hat halt die ganze Zeit gesagt, na, super, der Hyundai Kona, der heißt so wie ich, das ist voll leibend, voll cool. Und es ist dann später und später geworden, der Abend, und irgendwann einmal ist die Frage gekommen, warum heißt denn der Hyundai Kona in Portugal und Brasilien nicht Kona, sondern anders? Kona ist im Portugiesischen und demnach auch im Brasilianischen ein sehr abschätziger Begriff für das weibliche Geschlechtsorgan.
Otze mit F?
Ja, genau. Ja. Und ja, also...
Und wie, warte mal, wie heißt dann, sie? Kona Chips?
Ja, genau, die ist versunken.
Aber vorher das versunken. Auto heißt aber, sie...
Ja, das war so geil. Und die ist nämlich die Woche drauf, hatte die irgendeinen Lifestyle-Termin in Lissabon. Und ich habe gedacht, ich brich ab vor Lachen. Und das, also, mein Gott, das ist dann weitergegangen, bis dann ein normalerweise sehr gesettelter Herr gesagt hat, ja, dieses Brasilianische ist super, weil da gibt es in Österreich, der österreichische Teamchef heißt der Franco Foda. Und der war ja mal deutscher Nationalspieler und der wurde dann der hat einmal gespielt gegen die Brasilianer, wurde eingewechselt und da wurde dann gesagt, mehr oder weniger, ich schaue fast keinen Fußball, aber wird so gewesen sein, jetzt kommt quasi Franco Foda und die ganzen Brasilianer haben geklatscht, weil das im Brasilianischen so viel heißt wie gratis Geschlechtsverkehr.
Oh, sehr schön. Und die Frau Konaczewski ist dann quasi ist, so eine brasilianisch-polnische Geschichte.
Ja, genau. Na, nicht schlecht. Es ist sensationell gewesen, war sehr, sehr lustig.
Aber mein, so Namen sind halt immer so ein Hund, ne? Weil bei mir ist es ja eine Abwandlung vom slowenischen Hufschmied.
Ach so.
Also.
Der Hufschmied. Der feine Herr.
Der feine Hufschmied. Na, ein Hufschmied ist kein feiner Herr eigentlich. Der hat den Bock aufs Pferd. Ne?
Ja, wobei, ich kenne einen Hufschmied und da ist schon einiges dabei. Das ist quasi der Orthopäde für das
Ross.
Für den Gigerer.
Für den Leberkäs.
Für den Gigerer.
Gigerer. Du, ich komme gleich zu meinem Platz 3. Ein Moment, wo ich mich fremdschämen musste, war eine Pressekonferenz und der Pressesprecher sagt zu mir, zeigt ein Bild von der Sagrada Familia. Das ist das Gebäude, diese Kirche, die nie fertig wird von Gaudi und montiert.
Doch, wird jetzt fertig. Wird, aber wurscht.
Ja, und gibt es eine Montage, eine Fotomontage und daneben kommt ein Bild vom Volkswagenwerk in Wolfsburg. Man hat das verglichen. Die vier Kamine von Wolfsburg und die vier Zinnen von der Sagrada Familia, so quasi, ist ja quasi dasselbe. Und auf einmal ging es in der ganzen Mal so, oh, von hinten her, das schaut aus wie Mordor, das Herr der Ringe. Und ich bin da echt so, also im ersten Moment, ich habe wirklich laut raus gesagt, ist das euer Ernst? Hat mich sehr beliebt gemacht bei dem Team von dem Hersteller. Also man kann sich das eh vorstellen, das war bei Seat. Irgendwo sitze ich in einem Kapuz irgendwo im tiefsten Marokko und da kommt diese Präsentation und ich denke mir, ja, ist ja schön, Sagrada mag ich auch, aber dann so quasi, Wolfsburg ist wie man immer so sagt, Wolfsburg hat auch schöne Ecken, aber ich würde die vier Schlote hätte ich jetzt nicht dazu gezählt.
Nein. Wolfsburg, es sagen alle, Wolfsburg hat schöne Ecken, nur wenn du irgendjemanden aus Wolfsburg fragt, woher wohnst du denn in Wolfsburg? Ach nee, ich lebe in Braunschweig, das ist schöner.
Also ich kenne ja Wolfsburg. Es hat tatsächlich schöne Ecken, aber trotzdem ist es jetzt, also nicht.
Doch, das Barbecue-Restaurant, das ist super.
Du, ich war beim Edeka und haben wir dort einfach ein paar Chips gekauft und bin dann wieder ins Hotel gegangen.
Das Barbecue-Restaurant ist super. Ja. Du kannst mit dem Boot hinfahren.
Oh.
Vorbei an den vier Schloten, die an dieser Gerade. Kommst du vor wie in Barcelona?
Ja, klar. Dann verstehe ich das auch, warum das ausschaut wie die Sagrada Familie. So, Andi, gib uns deinen Platz 2. Hast nichts. Bist blank.
Moment. Es hat schon so viele Sachen gegeben und tatsächlich wäre mein Platz 2, da habe ich mich auch fremdgeschämt, mit dir.
Mit dir.
Da sind wir, ich glaube, wo sind wir da gewesen? Wir haben noch nicht gemeinsam zusammengearbeitet. In Jerez war das. Und wir sitzen an der Hotelbar und reden über Namen.
Oh, ja. Nein, ich kann mich erinnern. Nein, das war nicht in Jerez. Das war, glaube ich.
Oder war das in Portugal?
Nein. Ich war ja erst dort. Es war auch nicht Valencia, sondern. Dort steht dieser Kunstpark und die Olympiade ist dort mal ausgerichtet worden in.
Das kann überall auf der ganzen
Welt sein. Es war in Spanien auf jeden Fall und es war, Ford war es, Focus Kombi oder so, keine Ahnung. Ich glaube, es war Ford. Ford Ecosport,
das war in Lissabon.
Lissabon war es, genau.
Das war, in Cascais, genau.
In Cascais.
Nein. Wir sind in Estoril. So.
Estoril.
Jetzt haben wir es. So. Und wir sitzen an der Hotelbar und unterhalten uns über Namen, die furchtbar sind. Und
der Tom hat
schon ein bisschen was
drunter. So. Ich kann mich genau erinnern.
Kevin ist so ein Land und Ding und du bist über alle diese kevinistischen Namen drüberzogen.
Also ich möchte das mal kurz klarstellen, ja. Es war die Lobby, wir haben gewartet aufs Abendessen, war quasi so, wie nennt man das davor, so ein Aperitif haben wir halt getrunken. Aber ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, schon gut eingespritzt, weil die Minibar war inklusive. Und dann gehen wir da runter und der Typ war ja noch angesoffener wie ich. Ein lieber Typ. Und der ist dich aber angegangen. Der hat dir gesagt, weil du hast mich gefragt, ich weiß es noch genau, du hast mich gefragt, ja, und findest du nicht auch, weil das ist 50-50 Gewichtsverteilung. Und ich sag, Alter, ich fahr Autos, ich bin kein Physiker, ja. Und der andere sagt zu dir so, was ist mit dir? Du bist der Einzige, der auf die Brückenwag fährt. Und dann fange ich an mit diesem Kevinismus-Ding und reg mich halt auf über die Namen, ja, dass die Leute so geschissene Namen haben. So war das nämlich. Aber führe fort. Bitte führe fort.
Ja. Das war übrigens auch der Abend, wo wir uns kennengelernt haben.
Das mag sein. Ja. Ich habe einen guten Eindruck gemacht. Oder? Ich war sicher sehr fesch anzogen, weil ich bin eigentlich immer fesch anzogen bei sowas. Aber auf mich verhalten habe ich mich wahrscheinlich wie ein Straßenköter.
Das sagst du gerade zu dem Menschen, der Bier aus der Flasche trinkt.
Ja, eine Bierfahne habe ich sicher nicht gehabt.
Nein, das ist richtig, Wodka war es. Naja, auf jeden Fall hast du dann den lieben Kollegen gefragt, wie heißt denn du eigentlich? Und er antwortet, was hat er denn geantwortet?
Pascal.
Und der Tom drauf, deine Eltern hassen dich.
Ich weiß, da hast du dich, glaube ich, hast du dich geschämt in dem Moment? Doch, um Gottes Willen.
Für dich ein bisschen.
Es war halt auch sehr still in dem Raum plötzlich, weil ich habe dann so gemacht, ja, was soll ich denn drauf sagen? Ich meine, ich ziehe drüber her über diese blöden Namen, ja, und dann sagt er heißt Pascal. Es ist eh ein schöner Name. Also ich kenne ja Pascal aus der Duplo-Werbung, ja, und dann steht der neue WG-Mitbewohner und dann ist Pascal aber ein Mädchen und die sagen alle, oh, Pascal, du bist ja ein Mädchen und dann geben sie ja Duplo, die längste Praline der Zeit.
Das Duplo, ich habe mir jetzt gedacht, das ist das Kinderspielzeug.
Nein, sondern diese längste Praline, die es gibt Und dann hat er ihr das Duplo gegeben und sie hat gesagt, hallo, ich bin Pascal. Und dann ist mir dann gedacht, okay, Pascal, also. Ich kenne auch einen Hund, der so heißt. Das ist ein sehr kluger Hund.
Ja, ich kenne einen Hund, der Sputnik heißt und der ist deswegen kein Russe, der im All um und um
fliert. Ja, eh nicht. Aber der nur mal auf Pascal zurückzukommen. Pascal, wenn du das hörst, es tut mir sehr leid, ja. Ich denke, du hast das auch nicht so ernst genommen. Du bist eher ein leibender Typ. Also es ist ein total netter Typ. Ich mag den ja.
Ich mag ihn auch.
Ich habe ihn nur dort noch nie in meinem Leben zuvor gesehen und da bin ich natürlich gleich mal mein Arsch ins Gesicht. Das ist halt so mal ein bisschen reiben muss man sich schon, weißt du? Weil bei Reibung entwickelt man Wärme. Und wenn du die Hände treibst, dann spürst du es ja, es wird warm. Ja, und Dreck wurzeln.
Ich habe mir ja auch in einem Fauxpas geleistet bei dir damals, weil da bist du ja relativ neu bei Go gewesen. Und
so lange kennen wir uns noch nicht, das gibt's nicht.
Nein, ich habe gesagt, na, wer bist du? Tom. Und für welches Medium? Go. Aha. Kenn ich, schreibst du da? Na, ich bin im Fernsehen.
Das habe ich gesagt? So?
Jo.
Das ist ja urpeinlich. Nein, ich habe das sicher freundlicher formuliert, oder?
Ja, ich glaube auch.
Ja,
also ich war genauso eingespritzt wie du.
Ja, das kann gut sein. Das ist ja, man muss es aber schon mal, man glaubt ja wirklich, das ist ja wie eine Fahrt durch die Weinberge. Man ist den ganzen Tag am Hackeln von relativ früh. Man fährt auf und ab. Man trinkt keinen Tropfen Alkohol. Aber am Abend, da gibt's ja Essen und da trinkt, also man ist eigentlich ziemlich ausgetrocknet und am Abend ist, bevor du noch was zum Essen kriegst, kriegst du ein Aperitif.
Und der ist meistens hochprozentig.
Ja, damit ja keiner auf die Idee kommt, irgendwelche blöden Fragen über das Auto zu stellen. Mhm. Ja. Manche können es trotzdem, sehe ich immer wieder. Ich komme jetzt mal zu meinem Platz 2, wenn das für dich okay ist. Und zwar ist auch wieder eingespritzte Geschichte.
Es ist immer eingespritzte
Geschichte. Letzte Generation Audi S3 Präsentation. Pressereise auf einem Golfplatz in München. Und es war
exotisch.
Es war Nachmittag. Es war nicht spät am Abend, es war Nachmittag. Ich habe mir das Auto ausgefasst. Ich wollte ein S3 Cabrio, war schon vergeben. Irgendeine Influencerin war damit unterwegs. Gut, war wichtiger. Habe ich mal Limousine genommen. Habe mir gedacht, ja, ich nehme den keiner kauft. Also war der noch am Parkplatz übrig. Und dann habe ich gedacht, ja, ich möchte jetzt Interview über die Neuerungen an diesem Fahrzeug. Und dann kommt sie war keine Entwicklerin, sondern sie war eine von dem PR-Team. Glaube ich. Und ich sage so, ja, was ist so neu dran? Und die lallt mich an. Ich hab das Mikro in der Hand gehalten, hab mich so...
War sie vielleicht Holländerin?
Nein. Es ging um den wischenden Blinker. Und sie sagt den Satz, und ich hab mich so selbst zwickt, damit ich nicht anfange zum Lachen, weil sie, ja, und dann sind wir besonders stolz auf den wischenden Blinker. Und ich so, oh Gott. Und ich habe mich so umgedreht, zum Rudi angeschaut, zum Kameramann und sagt, der Ton ist gut. Also mit einem, Alter, ich muss sie aus der Nummer raus, ich brauche noch irgendjemand, der nüchtern ist für ein Interview.
Die reden in Ingolstadt so.
Nein, das war, also die war, das sieht man auch an den Augen, die war nicht nüchtern. Und da habe ich mir gedacht, es ist
ja gut,
drei Nachmittag unter der Woche, bitte.
Der Helmut Marko schaut gleich aus.
Wer?
Aber der Helmut Marko. Der Dr. Helmut Marko.
Alter, das geht überhaupt nicht. Du weißt, warum er so schaut, oder?
Ja.
Dem ist ein Stein ins Auge gefahren bei einem Formel 1 Rennen damals. Also deswegen hat er oft da kann ich jetzt gar nicht sagen, die war einfach angesoffen. Und hat über den wischenden Blinker schwadroniert. Der andere ist ein Formel 1 Held. Du als alter Formel 1 Fan musst es wissen.
Er ist ein Held und er ist einer der coolsten Säuer, die es gibt, weil ich habe ihn heuer getroffen.
Ja.
In Spielberg und das ist schon eine aristokratische Atmosphäre, die der versprüht, tatsächlich.
Wir waren beide eingeladen als Promis, wo ich bis heute nicht weiß, wie das passiert ist, zu einer Eröffnung eines Autohauses. Ein Market, das es eh nicht mehr gibt bei uns. Aber wir waren beide dort. Er war definitiv der größere Star.
Stimmt. gibt größer als 1,50 bist du bald.
Ja, ja, definitiv. Aber hey, als Formel-1-Fahrer oder Jockey, ich habe ein bisschen abgenommen, könnte ich noch durchstarten, wenn ich nicht schon das zu ist, alt wäre.
Das ist richtig. Na, hey, wobei Kimi Räikkönen ist älter als du.
Ja, der sauft auch gut.
Der sauft richtig gut.
Auch das, womit, obwohl das passt jetzt nicht mehr ins Ranking, aber das...
Wobei wir auch auf meinen Platz 1 kommen.
Was kommt jetzt? Peinlichster Fremdschämen-Moment, wie mir Kimi Räikkönen auf die Schuhe speibt? Nein,
ich glaube, nein. Es ist auch eine Motorsportveranstaltung. Und zwar auf Motorsportveranstaltungen wird immer gesoffen. Das ist, weil Motorjournalisten da nicht selber fahren müssen. Wenn man selber fährt, trinkt man nicht. Wenn man anderen Leuten beim Fahren zuschaut, schon. Und da ist es halt der Punkt gewesen, das war Formel E, das erste Rennen in der Schweiz nach 40 Jahren, also nach dem Orgencrash von Le Mans. Und wir waren in Zürich. Und man muss dazu sagen, wenn eine Automarke, ein Hersteller, jemanden zu einem Motorsport-Event einlädt, dann kostet es richtig Asche. Also du musst den Paddock zahlen, du musst das Hotel zahlen. Da kommt schon einiges zusammen. Besonders der Paddock, das ist sauteuer. Jo, wir waren am Vortag feiern. Richtig feiern in Zürich. In Zürich, auch das hat sehr viel Geld gekostet. Hat alles der Hersteller übernommen. Und der Pressemensch von der Marke, der war sehr jung und wir sind mit ein paar anderen Journalisten gemeinsam durchs Nachtleben von Zürich und haben wirklich viel getrunken. Und am nächsten Tag, wie der Wecker geläutet hat, also so ziemlich eine Dreiviertelstunde später, nachdem wir eingeschlafen sind, also ich bin irgendwie da rausgetorkelt aus dem BMW anzogen, vor der Tür zum Frühstück, sehe den Pressemenschen und denke mir, okay, du bist genauso im Arsch wie ich, aber wir sind da. Dann waren wir beim Formel E-Rennen, das überraschend, also war wirklich spannend, das war cool, hat mir getaugt, nur davor und danach sind wir fast gestorben, wegen unserem Kater. Aber wir waren da. Andere Kollegen, die am Vortag mit waren, waren nicht da. Und das ist halt, also wie wir die dann am Nachmittag nach dem Rennen gesehen haben, das war Fremdschämen auf höchstem Niveau.
Moment, der Hersteller hat aber alles bezahlt, damit die dort rein können beim Rennen, oder?
Mhm,
und genau. Hat das nicht genutzt, weil sie zu betrunken waren vom Vortag?
Die, genau.
Das ist urpeinlich. Das ist
urpeinlich. Saupeinlich. Wir waren dort und wir haben zwar echt unseren Kater gehabt, aber es ist halbwegs gegangen. Wir haben uns mit Leuten unterhalten. Wir haben das Rennen genossen. Es war ein gutes Rennen einfach, ja. Aber dann bist du halt einfach auch saumüde. Ja, was halt nach so einer durchzechten Nacht passiert. Du bist müde. Ist ja okay. Aber die waren nicht mal da.
Das ist echt ein Arbeitszeugnis und ist zu Recht dein Platz 1. Zu Recht. Also das ja. Finde ich schockierend. Meiner ist unterhaltsamer. Ich gebe dir nur die Überschrift, ja. Du machst mich so geil. Also es gibt ein Auto am österreichischen Markt, das ist ein sehr, sage ich mal, praktisches Auto, aber bei Gott kein Auto, das man jetzt quasi als Traumauto irgendwo von der Liste finden wird. Es ist der Ford Ka Plus. Und der Ford Ka Plus...
Oh, die Geschichte kenne ich.
Die Ford Ka Plus... Der damalige Pressesprecher hat sich was ganz Besonderes einfallen lassen und die Idee ist wirklich super. Und zwar, man fährt nach Salzburg und trifft einen Künstler und ist dabei bei einer Live-Performance, wie ein Auto bemalt wird, das dann für ein Charity-Event versteigert wird. Alles cool. So, der genannte Künstler ist der Weiringer. Der Typ hat zum Beispiel gemacht das Salzburg-Logo, also wenn man das Salzburg-Logo, das da gibt.
Ja, wobei österreichische Kunst ist für mich immer leicht angelehnt an den Wiener Aktionismus. Das könnte hart werden.
Warte.
Ich meine, ich kenne die Geschichte.
Der Typ hat in Jerusalem zum Beispiel ein Glasbild von Jesus. Also der ist wirklich vor allem für Madonnen und Glasmalereien und christliche Kunst ist der ganz weit vorne. Also der ist im Vatikan wahrscheinlich oder sein eigenes Zimmer. Und dann bekamen wir, er ist ein großer Fan von Ford und er hat tatsächlich auch einen GT500 Mustang von zwei Generationen
was, retour. Was sehr ehrenwert ist.
Ja. Alles cool. Extrem cooler Typ. Ja. Bisschen fahrig, Künstler halt. Und wir kriegen so eine Führung, also ich gehe da durch sein Atelier, das auch sehr cool ist und groß und überall diese Madonnen und so. Und dann einfach drüber sieht man eine Plastik von einer nackten Frau, die die Beine spreizt. Und ich mir gedacht, na ja. Und daneben hat quasi irgendwie den letzten Papst, den Ratzinger daneben. Ja. Und ich mir gedacht, aha. Und ich mir gedacht, okay, wenn dann der Bischof kommt, wird das alles weggerammt wahrscheinlich. Ne? Und dann spreche ich ihm drauf an und er sagt, na, die finden das super. Und ich mir gedacht, nein, ist eh klar, dass ihr das gut findet, ne? Ihr Katzenschlucker. Und gingen da halt durch und waren halt noch ein paar andere Frauen in sehr interessanten Posen und Einblicke und was man da halt gekriegt hat. Ist alles okay. Und man dachte, ja, ihr seid ein Künstler, ne? Nackt und glauben. Geht ja auch irgendwo zusammen. Und dann gehen wir raus. Es geht endlich darum, das Auto zu bemalen. Und in dieser Journalistengruppe, die da unterwegs war, war ein junges Mädel, sehr attraktiv, Bernadette hieß die. Und die war nur aushilfsmäßig dort. Die kommt eigentlich von einem ganz anderen, die ist für einen Kollegen eingesprungen, der sie fährt halt mit und sie schreibt halt eine Geschichte drüber. Das geht schon bei dem Auto, ist es okay. Es geht um den Event rundherum, weil das Auto hat man nicht so viel erzählen können. Und jeder durfte selbst malen und man hat quasi diese Farben, die halt ausgewählt waren, konnte man selber ein Bild malen. Ich habe sogar, das Bild habe ich sogar noch immer, das ich gemalt habe, das hängt in meinem Schlafzimmer. Weil ich mein eigenes Bild habe ich geil gefunden, hänge ich mein Schlafzimmer. Er hat es noch signiert, also so quasi, es war seins. Und der beginnt, das Auto zu bemalen, während wir halt auf unserem Papier, wie seine Schule, anfängt auch zu zeichnen. Und er schaut durch die Gegend und fängt an, sich über die Lippen zu lecken, steht am Dachel von dem Auto und macht da so Kreise drauf und malt halt irgendwie so halb ovale Sachen drauf und schaut diese Bernadette an und fängt an zu schreien. Du machst mich so geil! Du machst mich so geil! Und die hat das aber irgendwie witzig gefunden, hat damit gespielt, aber dadurch ist der immer ärger geworden irgendwie. Der Pressesprecher war hochrot im Schädel. Das war dann natürlich unglaublich unangenehm. Und alle haben sich schon so angeschaut, was da passiert und die Live-Performance. Also der hat dann wirklich das Auto von oben bis unten angemalt, was ja voll okay ist. Aber der war, also, ich sag's jetzt einmal ganz derb, ja. Der ist mit einem Halbsteifen da oben gestanden und hat das Auto gemalt und hat dieses Mädel angeschrien, du machst mich so geil. Also, wenn das nicht hart an sexuellen Belästigung ist, dann weiß ich es nicht. Auf jeden Fall war das sehr prägend für mich. Es war ein sehr interessanter Tag, wo ich dann rausgegangen bin zu meinem Kameramann und ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich noch geraucht, ja. Habe ich meine Augen zunten und habe gesagt, irgendwie fühle ich mich sehr schmutzig und ich weiß gar nicht, was passiert ist da drin in der Live-Performance.
Ich will mich in die Dusche
setzen. Ich will mir jetzt eigentlich
sagen, dass ich sie lieb habe.
Ich will mich mit einem Drahtwaschel bitte waschen, weil es war so arg. Das ist mein Platz 1. Es ist.
Ja, das ist wirklich verdient.
Du machst mich so geil.
Du machst mich so geil.
Wow. Na.
Ich glaube, damit haben wir auch.
Haben wir den Titel
Namen
damit?
Den Titel für diese Folge gefunden. Du machst mich so geil.
Du machst mich so geil. Das Mädel war entzückend. Weißt du, ich kann mich erinnern, die ist hinkommen zu diesem, sie ist gekommen mit einem Suzuki Baleno. Eigentlich ein Auto, ein leistbares Auto, das aber irgendwie lustig ist, weil das hat noch was Ehrliches. Ich mag das Auto.
Das ist sau leicht. Das hat
ja Tonnen. 115 PS, aber das hat. Und sie kommt auf der Autobahn und sagt mir, ja, V-Max habe ich überprüft. Und ich so, wo? Und sie sind auf der Autobahn, das Ding rennt 190. Und ich so, was? Und sie gesagt, dann macht sie keine V-Max. Und ich so, na, wir machen keine V-Max. Wir testen nicht die Höchstgeschwindigkeit eines Autos auf einer öffentlichen Straße. Und sie war halt so eine, die war so nett und hat halt geplaudert die ganze Zeit. Aber halt, man hat gemerkt, sie ist halt nicht keine Motorjournalistin, ja. Und, aber eine Liebe. Und dann kommt die halt echt dorthin. Das überhaupt nicht packt, eben war fassungslos. Es war echt mein Schäm. Also ich habe mich fremd geschämt, ich habe mich für mich selber ein bisschen geschämt, dass ich mir das angeschaut habe und überall waren diese Nackerten und diese Hölligen am selben Fleck. Also es war Overkill. Vielleicht mache ich ein Foto von dem Bild für Influencer für Instagram. Na, also okay. Der Titel, du machst mich so geil.
Ja.
Passt, Andi. Andi, ich muss ins Bett. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Ja. Ich bin komplett am Ende Gelände.
Ja, na, was, du zählst mal. Ich bin gerade mitten im Umzug.
Ja.
Ich lebe zwischen Kartons.
Schön.
Schön. Das ist super geil.
Andi, ich sag dir jetzt was. Ich bin jetzt absolut nicht geil. Ich will einfach nur schlafen.
Ja. Schließ mich dir an.
Ich wünsche dir noch einen schönen.
Ja. Servus.
Baba.